Ich lese uns jetzt den Predigttext und ich bitte dazu, wem es möglich ist, aufzustehen. Der Predigttext steht im Buch Jesaja im 65. Kapitel, die Verse 17 bis 25 in Auszügen. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der Vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freuet euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude. Ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens noch die Stimme des Klagens. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volks werden sein wie die Tage eines Baumes, und ihre Hände Werk werden meine Auserwählten genießen. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Schaf sollen beieinander weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber die Schlange muss Erde fressen. Sie werden weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der Herr. Halleluja.
Liebe Gemeinde, siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, spricht der Herr. Es ist der Traum einer besseren Welt, dem wir hier begegnen. Es ist eigentlich noch mehr. Es ist Gottes Versprechen einer besseren Welt. Aber es fühlt sich an wie ein Traum. Man kann sich angesichts solcher Worte, kann man ja auch ins Träumen geraten. Freude und fröhlich soll das Volk sein. Kein Grund mehr für Tränen. Selbst Wolf und Schaf werden friedlich beieinander wohnen. Das Ende aller Feindschaft. Leben, das von allem Bösen befreit ist, auch vom Tod. Man kann ins Träumen geraten, aber auch ins Zweifeln. Ist das nicht eigentlich zu schön, zu realitätsfern, um wahr zu sein? Und ich denke, frühe Generationen hatten es an dieser Stelle echt einfacher als wir Menschen heute. Für sie gehörte so der neue Himmel genauso zur Realität dazu wie die alte Erde. Aber wir heute sind oft skeptischer. Wir haben von klein auf gelernt, so das für real und echt zu halten, was man anfassen, was man sehen, was man hier und heute finden kann. Und der neue Himmel, zu schön, um wahr zu sein. Ich kann solche Gedanken gut verstehen. Wie ist das überhaupt mit unseren Wünschen, Sehnsüchten an dieser Stelle? Es gibt einen Buchautoren, C.S. Lewis, vermute viele von euch kennen den durch die Narnia-Chroniken. Eigentlich war Lewis Professor in Cambridge. Er war Ehrenmitglied in Oxford, hat Literatur unterrichtet, hat über Philosophie geschrieben, hatte einen Ehrendoktor schließlich auch in Theologie. Was mich bei ihm am meisten fasziniert, ist, dass er ursprünglich Atheist war. Er hielt von Religion und von der Sehnsucht nach einer besseren Welt, nach Gottes Himmel, nichts. Das hielt er für reines Wunschdenken. Aber das Thema ließ ihn nicht los. Und er fing an, alle möglichen Argumente und Gegenargumente für Gott und gegen Gott und für den Glauben und gegen den Glauben zu prüfen. Und als Ergebnis wurde er schließlich erst Theist, also jemand, der mit Gott rechnet, ohne so genau zu wissen, was für ein Gott ist das eigentlich. Und dann hat er weiter geforscht und hat sich mit Jesus beschäftigt und mit dessen Leben und Sterben und der Frage der Auferstehung. Und am Ende wurde er Christ. Und von dem Punkt an hat er nochmal zurückgedacht an den Anfang. Wie ist das mit dieser Sehnsucht, die Menschen haben, dass diese Welt nicht alles ist? Und er hat etwas entdeckt, was ihm vorher als Atheist nicht aufgefallen war. Er hat entdeckt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen unseren Wünschen und Hoffnungen und der Realität. Und als Beispiel nennt er, dass wir alle biologische Lebewesen sind. Also wir müssen irgendwie Nahrung aufnehmen, um zu leben. Wenn das nicht so wäre, dann wüssten wir auch nicht, was Hunger ist. Wir hätten nicht mal ein Wort dafür, weil wir es gar nicht kennen würden. Und unser Hunger ist umgekehrt ein klarer Hinweis darauf, dass es Nahrung gibt. Und ähnlich könnte man andere Dinge, Durst, Sehnsucht nach Liebe, ja, sie zeigt, dass es eigentlich Liebe in dieser Welt gibt. Vielleicht sucht man noch nach dem oder ihr, aber die Sehnsucht zeigt, Liebe ist möglich. Es gibt Liebe in dieser Welt. Und genau so, sagt Lewis, weist uns unsere Sehnsucht nach dem Himmel Gottes darauf hin, dass wir für diesen Himmel geschaffen sind. Dass es ihn gibt. Auch wenn wir vielleicht noch nicht wissen, wie und wo. Aber wir haben da einen Hinweis. Und weil die Welt noch nicht so ist, wie wir ahnen, dass sie eigentlich mal sein müsste und sein wird, deswegen und wo sie nicht so ist, leiden wir an ihr. Ja, ein Fisch im Wasser leidet nicht daran, unter Wasser zu sein. Aber der Mensch, der ans Land gehört, schon. Und deswegen wissen wir, wenn wir im Wasser sind, das ist hier nicht richtig. Jedenfalls nicht, wenn wir unter Wasser sind. Wir merken, wir sind für etwas anderes gemacht. Wir sind eigentlich für Gottes Ewigkeit gemacht. Und ich möchte uns an dieser Stelle wirklich Mut machen, so diesem Wissen, und wenn es nur eine Ahnung ist, dieser Ahnung, dem Raum zu geben, das nicht gleich abzubügeln, so nach dem Motto, ist doch alles nicht zeitgemäß, ist doch voraufklärerisch. Wann immer wir spüren, da ist diese Ahnung, diese Sehnsucht nach dem Himmel Gottes, da sollen wir ihr vertrauen. Gegen alle anderen Stimmen, die es heutzutage sicherlich mehr gibt als früher. Deine Sehnsucht, deine Ahnung sagt dir, was Gott vorgesehen hat. Der Himmel ist echt. Der Himmel ist echt. Und wie der Himmel genau ist, ich vermute, dass da jeder von uns auch wirklich so ganz eigene Vorstellungen hat. Ich bin mir aber ziemlich sicher, wie immer unsere Vorstellungen sind, der echte neue Himmel, die neue Erde, die Ewigkeit Gottes wird sogar noch besser und noch schöner und noch heiler und heilsamer sein, als wir uns das vorstellen können. Warum? Weil unsere Vorstellungen ja immer geprägt sind und immer auch begrenzt sind von dem, was wir kennen. Das ist mir als kleiner Junge mal aufgefallen. Meine Mutter und ich wohnten damals in Barmbek. Das Geld war knapp. Der Bruder meiner Mutter hat uns das erste Fernsehgerät geschenkt. Ein kleines Philips-Ding, heute würde man sagen so 10-Zoll-Gerät, so wirklich in dieser Größe. Schwarz-Weiß. Aber das fiel mir gar nicht auf. Ich kannte es nicht anders. Ich war froh, überhaupt was zum Gucken zu haben. Für alle, die jünger sind als 30. Damals gab es auch nur 3 Programme. Ja. Aber die gab es. Und ich fand es toll, dass ich die gucken konnte. Aber dann kamen Freunde von mir zu Besuch. Und die hatten zu Hause schon ein Farbfernsehgerät. Und die sagten, was guckst du denn da? Und ich sag, ich gucke Fernsehen. Ja, aber es ist doch gar nicht Farbe. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe nicht begriffen, was sie meinen. Ich kann mich noch erinnern, als ich musste 8 oder 9 gewesen sein, ich saß, als sie weg waren, vor dem Fernseher und guckte mir die Mainzelmännchen an. Ich wusste nicht, was die meinten. Die Mützen sahen doch alle unterschiedlich aus. Heute weiß ich natürlich, dass das die verschiedenen Grautöne waren, die der Schwarz-Weiß-Fernseher umrechnete. Für mich war das Farbe. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass da was fehlt, dass es anders sein müsste. Bis wir einige Jahre später dann selbst unseren ersten Farbfernseher hatten. Ja, da konnte ich es nicht fassen, wie ich den Unterschied nicht hatte sehen können. Und darum, wir werden einmal feststellen, wenn wir die andere Welt Gottes sehen, sie ist noch atemberaubender als in unseren Träumen. So wie heute kaum einer noch freiwillig schwarz-weiß guckt und in 10 Zoll schon gar nicht. Aber einige Dinge lassen sich von der Bibel her schon auch bereits heute über die neue Welt Gottes sagen. Und da möchte ich nochmal mit euch einen Blick in diesen Text von Jesaja 65 werfen. Noch schöner finde ich, übrigens Offenbarung 21, ist mir hinterher erst eingefallen. Beide sagen fast das Gleiche, aber Offenbarung 21, das letzte Kapitel der Bibel, noch klarer. Aber schon Jesaja wusste, was kommen wird. Er sagt, der neue Himmel, der Tod gehört nicht dazu. Ungerechtigkeit gehört nicht mehr dazu. Leben in Fülle gehört dazu. Und Gott gehört dazu. Der Tod gehört nicht mehr dazu. Man soll nicht mehr hören die Stimme des Weinens noch die Stimme des Klagens. Und viele von uns hatten ja im letzten Jahr Grund zu weinen und Grund zu klagen, weil jemand, der uns lieb war, der uns am Herzen lag und liegt, weil wir uns von ihm verabschieden mussten. Und wir spüren den Verlust noch heute. Aber die Welt, in die unsere Verstorbenen gegangen sind, die ist frei davon. Der Tod hat dort keinen Platz mehr. Und es wird auch kein Weinen mehr geben. Ungerechtigkeit gehört nicht mehr dazu. Es gibt genug Gründe, wo wir hier in dieser Welt über Unrecht klagen. Ungleichheit. Alles das hat im Himmel keinen Platz mehr. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem heiligen Berg. Es ist vorbei dort. Langeweile ist vorbei. Leben in Fülle. Wir haben in unseren Köpfen oftmals sehr langweilige Bilder vom Himmel. Ich habe festgestellt, ich habe das. So der Münchner, der da sitzt, Halleluja, Soggi, und viel lieber im Pub wäre. Das sind Bilder. Man hat sie im Kopf. Man wird sie nicht los. Und sie prägen einen und sie lassen einen ziemlich, mit wenig Vorfreude auf den neuen Himmel schauen. Aber es sind unsere Bilder. Das, was Gott sagt, ist anders. Der Himmel ist ein Ort, wo man etwas Sinnvolles tun kann. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, nicht pflanzen, was ein anderer esse. Also bauen, pflanzen, kreativ sein, alles das gehört dazu. Leben in Fülle. Und Gott gehört dazu. Ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Wir haben oft heute das Gefühl, dass Gott Gebete auch mal nicht erhört. Es gibt Zeiten, wo wir meinen, er schweigt, dass wir an ihn nicht rankommen, dass er uns fern ist. Im neuen Himmel wird er uns unendlich nahe sein. Unübersehbar, wir sind für ihn unüberhörbar. Auf Fragen gibt es antworten. Ehe sie rufen, will ich antworten. Das finde ich wunderbar und einige Fragen habe ich jetzt schon. Siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Ein Land ohne Gräber, ohne die Fragen warum, ohne den Satz gekämpft, gehofft und doch verloren. Ein Land ohne Trauer und Tränen. Wir sind wieder zusammen und alle in Gott und Gott alles im Allem. Denn, so spricht der Herr, siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenkt. Ich will. Der Herr hat es geredet und wenn Gott sagt, ich will, dann glaube ich ihm das. Ich glaube ihm jedes Wort, denn er hat es nicht nur gesagt. Wenn wir von Jesaja nach vorne denken, zum Neuen Testament, dann müssen wir sagen, er selbst war im Grab und ist nicht darin geblieben. Er ist herausgekommen, hat den Tod besiegt und hinter sich gelassen. Das ist der Kern vom Neuen Testament. Das ist das, was im Alten Testament als Hoffnung im Raum steht, dass das im Neuen Testament Wirklichkeit wurde. So sehr, sagt Johannes, hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn hingab, schenkte, in die Welt sandte, sterben ließ, auferweckte, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und Jesus selbst drückte es so aus, als er mit seinen Jüngern über den Abschied sprach, ich gehe hin, um eine Wohnung für euch bei Gott vorzubereiten, damit ihr seid, wo ich bin. Jesus sprach von dem neuen Himmel und der neuen Erde. Und er ist der Erste im neuen Leben. Nicht der Einzige, er ist der Erste. Das ist ein kleines Wort, was man im Neuen Testament gerne überliest, aber es ist total wichtig. Der Erste und nicht der Einzige. Wir folgen ihm. Im Leben, wenn es sein muss, im Leiden, im Sterben, im Auferstehen. Ich will diesen neuen Himmel und diese neue Erde, sagt der Herr, und es geschieht. Es soll nichts mehr da sein, das man sich zu Herzen nehmen muss, spricht der Herr. Ich will Freude und Fröhlichkeit ohne Grenzen, ohne das, was ihr hier als Last kennengelernt habt. Und an dieser Einladung bei Jesaja, freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Siehe, ich erschaffe das neue Jerusalem zur Wonne, sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Der Himmel wird vermutlich anders sein, als wir ihn uns vorstellen können. Aber nicht weniger schön und nicht weniger real als das, was Gottes Wort uns beschreibt. Amen.